Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Willkommen zu einer Sendung, in der wir über die Anfänge des literarischen Surrealismus sprechen wollen, der sein 100. Jubiläum begeht, nach der Meinung meines Gesprächspartners jedoch bereits sein 105. Mein Name ist Dirk Fuhrig. Wir haben auch drei Erzählungen der wütenden Österreicherin Helena Adler. Aber erst einmal stellen wir Ihnen einen Roman aus dem Nachlass des 2013 gestorbenen Peter Kurzeck vor. Er heißt Frankfurt, Paris, Frankfurt. Es geht darin, wie unschwer zu erkennen, um Kurzecks Sehnsuchtsort Frankreich. Band 10 der Werkausgabe ist ein Beispiel der nicht enden wollenden autobiografischen Suche nach der verlorenen Zeit dieses großen Frankfurter Schriftstellers. Jörg Margenau rezensiert.
Die Schlüsselworte finden sich gleich im ersten Absatz. Da geht es wie eigentlich immer bei Peter Kurzeck dem Herbst und dem Mittag entgegen. Der Main fließt durch Frankfurt, die Freundin Sibylle tritt auf, Gießen und sein hessischer Kindheitsort Stauffenberg werden genannt, Rotwein und Sekt getrunken. Und schon ist der Ich-Erzähler dabei, wie so oft sein Geld zu zählen.
Das Geld und die Sorgen und die Zeit. Wird sie uns reichen, die Zeit? Und am Ende mit uns und dem Tag und dem Wein und dem Abschied wie immer kein Ende gefunden.
Der in seine Erinnerungen verstrickte Ich-Erzähler ist identisch mit dem Autor Peter Kurzeck. Oder umgekehrt, Peter Kurzeck hat sich selbst in eine literarische Figur verwandelt, während er über mehr als zwei Jahrzehnte bis zu seinem Tod im Jahr 2013 an seiner großen, schließlich auf 12 Bände angewachsenen autobiografischen Chronik »Das alte Jahrhundert« schrieb. Diese minutiöse Rekonstruktion der seinerzeitigen Gegenwart, wie die sich in alle Richtungen verzweigende Vergangenheit in Kurzecks Zeitrechnung heißt, spielt hauptsächlich in den Jahren 1983-84. Damals trennte sich seine Freundin Sibylle mit dem gemeinsamen Töchterchen Carina von ihm. Er kam darüber nur schwer und nur schreibend hinweg, indem er in dieser Zeit verharrte, um von dort aus die gemeinsam erlebten Jahre in Rückblenden wieder auferstehen zu lassen. Der jetzt aus dem Nachlass erschienene 10. Band der Chronik mit dem Titel Frankfurt, Paris, Frankfurt ist so eine lange Rückblende. Wir schreiben das Jahr 1977, die Zeit der Schleierentführung und Terroristenfahndung. Das merkt man daran, dass Kurzeck immer wieder von der Polizei kontrolliert und festgehalten wird, weil Männer wie er mit Schnauzbart und längeren Haaren per se verdächtig waren. Vor allem aber ist es das Jahr, in dem er an seinem ersten Roman schrieb, ihn immer wieder abschrieb, umschrieb, neu begann, das Manuskript zum Surkamp Verlag brachte, wo sich ein geduldiger Lektor mit ihm befasste, der dann aber doch wissen möchte, wovon der Roman handelt. Schwierige Frage.
Mit dem Buch geht es mir ja wie mit dem Leben. Wie könnte ich sagen, wovon es handelt? Man muss es lesen, sagte ich jetzt. Beim Sprechen ein Wort nach dem anderen. Jedes Wort groß und schwer wie ein Stein in meinem Mund.
Kurzecks Sprache ist wie Musik. Er könne zu jedem Satz die Noten dazu schreiben, hat er einmal in einem Interview gesagt. Wie in einer Fuge kehren die Themen wieder. Die Melodie der Sätze, denen häufig die Verben fehlen, ist unverkennbar. In der Tat, wäre man verloren, würde man seine Bücher auf so etwas wie Handlung herunterbrechen. In Frankfurt, Paris, Frankfurt verabschiedet sich sein Freund Jürgen nach Spanien, bleibt aber zunächst in Paris hängen. Das ist Anlass für einen Besuch mit einem klapprigen alten Opel zusammen mit Sibylle und Jürgens ziemlich nervtötender Freundin. Unterwegs geht ein alttestamentarisches Gewitter nieder, ein nächtlicher Autounfall ereignet sich, es wird unendlich viel getrunken, auch während der Fahrt. Das ist neu und unterscheidet dieses Buch von allen anderen später spielenden Romanen des Zyklus. Da hatte Kurzeck mit dem Trinken schon aufgehört und nie wieder damit angefangen. Der Rest sind lange Gänge durch Paris und dann wieder durch Frankfurt. In dieser Inventarisierung der Wirklichkeit gibt es nichts Nebensächliches. Kurzeck durchstreift die Tage staunend. Sein Staunen umfasst das ganze Leben, umfasst alles, was ist. Das Sein, wie er sich zeigt, die Dinge, die Menschen aus aller Welt und vor allem und mittendrin das eigene, rätselhafte Ich. Fremd sind nicht nur die Fremden. Fremd ist er sich selbst, wenn er sich in der dritten Person oder sogar als ein anderer vor sich hergehen sieht. Fremdheit ist die Grundempfindung dieses Daseins, seit er als böhmisches Flüchtlingskind in Stauffenberg ankam, fremd und immer auf dem Heimweg war, einem leuchtenden Abend entgegen.
Und im Spiegel, das bist du selbst mit dem heutigen Tag. Einen weiten Weg gekommen. Erdentage. Ist gegangen, die Zeit. Also ich. Und hier gehe ich.
Kurzeck schreibt mit seiner Suche nach der verlorenen Zeit gegen die Vergänglichkeit an. Seine Zeit vergeht in wiederkehrenden Schleifen. Das heißt, sie vergeht nicht. Das ist das eigentliche Ziel dieser nie versiegenden Suchbewegung. Schreiben ist ein unermüdlicher Schöpfungsakt. Denn nur so, als Wiedererfundene, ist die Vergangenheit zu bewahren. Deshalb konnte Peter Kurzeck nicht damit aufhören, von seinem Leben zu erzählen.
Jörg Margenau war das über Frankfurt, Paris, Frankfurt von Peter Kurzeck, erschienen im Schöffling Verlag, 288 Seiten, kosten 28 Euro. Vor 100 Jahren wurde das Surrealistische Manifest veröffentlicht, von André Breton. Für den Leiter des Heidelberger Verlags Das Wunderhorn ist dieses Jubiläum um 5 Jahre verspätet. Denn Manfred Metzner hält die 1919 erschienenen magnetischen Felder von Breton und Philippe Soupault für den ersten surrealistischen Text. Und den hat sein Verlag jetzt neu herausgebracht. Ich konnte mit Manfred Metzner über dieses Buch und über die Rolle der deutschen Künstlerin und Übersetzerin Re Soupault sprechen. Ich grüße Sie, Herr Metzner.
Ja, das freut mich. Ich grüße zurück.
1924, also vor 100 Jahren, hat André Breton das erste surrealistische Manifest veröffentlicht. Darin ging es unter anderem um die Einbildungskraft, die Imagination und um die Écriture automatique, also um eine Art automatisches Schreiben. Was ist denn nach 100 Jahren noch wirksam von den Ideen, die der Schriftsteller damals in die Welt gesetzt hat?
Also es ist ja so, dass jetzt überall 100 Jahre Surrealismus gefeiert werden, ne, mit großen Ausstellungen. Das Interessante daran ist, dass der Name Philippe Soupault dort so gut wie nicht auftaucht. Und eigentlich müssten wir 105 Jahre Surrealismus feiern, weil eben 1919 André Breton und Philippe Soupault den ersten surrealistischen Text der Literaturgeschichte geschrieben haben. Und zwar Les Champs Magnétiques, die magnetischen Felder. Und das war ein erstmaliges, besonderes Schreibexperiment. Und der Hintergrund war der Erste Weltkrieg, wo Soupault und Breton und auch Aragon eben als Soldaten dienten. Und alle der Meinung waren, dass sie das nicht ertragbar fanden, dass sie als junge Leute an der Front verheizt wurden und in Paris eigentlich das dekadente, lustige Leben weiterging. Die Sache war eben die, dass Guillaume Apollinaire, der große, große Dichter, diese zusammengeführt hat. Und Surreal oder Surrealismus, diese Bewegung zu gründen, gegen sozusagen dieses traditionelle Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg, wo junge Stimmen, aufmüpfige Stimmen keine Chance hatten, nicht gehört wurden, wo es eine bürgerliche Gesellschaft gab, die komplett konformistisch war. Und eines der Schlüsselworte war eben für alle drei Nonkonformismus.
Wir haben jetzt schon einige Namen gehört, einige bekannte Namen von Surrealisten, aber wir müssen noch einen weiteren Namen ins Spiel bringen, nämlich den Namen Meta Erna Niemeyer. Das ist eine Frau, die 1901 in Pommern geboren wurde und ihr dann später als Re Soupault sehr berühmt wurde, nämlich einerseits als Frau von Philippe Soupault, aber sie war auch selbst Künstlerin, Zeichnerin, Übersetzerin, sie war im Bauhaus tätig. Welche Rolle spielte denn Re Soupault innerhalb der surrealistischen Bewegung?
Der Hintergrund war, dass Meta Erna Niemeyer in den 20er Jahren in Berlin gelebt hat und dort schon mit den Dadaisten Hans Richter, Viking Egeling zusammenkam. Und Re Soupault war dann auch Avantgarde-Filmerin, ging dann aber Ende der 1920er Jahre nach Paris als Modejournalistin und hat dann ihr eigenes Modestudio eröffnet in Paris, Re Espoir. Sie war damals berühmter als Coco Chanel, weil sie eben auch vom Bauhaus inspiriert ganz andere Mode machte. Und dann traf sie eben 1933 im November auf Philippe Soupault. Da haben sich die beiden kennengelernt und lieben gelernt. Und die beiden haben große Reportagereisen gemacht. Da hat sie begonnen zu fotografieren. Die waren in Tunesien. Und dann war es so, dass sie nach 1945 aus dem Exil in New York nach Europa zurückkam und sich wiederum neu erfinden musste und wurde Übersetzerin.
Ja. Lassen Sie uns kurz zurückkommen auf die magnetischen Felder, die wir ja schon erwähnt
Richtig.
Haben. Ein Experiment ja. automatischer Schreibweise, so definiert Resupo diesen ja. Text in einem Nachwort der Übersetzung von 1989. Was haben wir uns also darunter vorzustellen? Haben Sie vielleicht ein ganz kurzes Beispiel, damit wir einen Eindruck bekommen von dieser automatischen Schreibweise?
Die hatten sich ja auch beide mit Freud beschäftigt, mit sozusagen dem Unbewussten und haben dann daraufhin gesagt, okay, wir machen dieses Schreibexperiment und schreiben nur das, was sozusagen uns diktiert wird, ja, durch unser Unbewusstes. Gefangene der Wassertropfen, wir sind nur ewige Tiere. Wir laufen durch die lautlosen Städte und die Zauberplakate berühren uns nicht mehr. Was nützen die großen zerbrechlichen Begeisterungen, die vertrockneten Freudensprünge? Wir wissen nicht mehr als die toten Gestirne. Wir sehen die Gesichter an und wir seufzen vor Freude. Unser Mund ist trockener als die verlorenen Strände. Unsere Augen drehen sich ziellos, hoffnungslos.
Dieses automatische Schreiben ist ja eine Art, ja. Einen Text zu verfassen. Also es ist eher etwas, was unkonstruiert, ungeplant zu Papier gebracht
Richtig.
Wird, nicht wahr?
Ja.
Was auch mit Träumen und mit Einbildungskraft
alles.
Zu tun hat.
Alles, was damit zu tun hat und sich beide dann eben bei diesen Experimenten, man kann schon sagen, fast so in Trance dann geschrieben haben.
Philippe und Resupo spielen ja eine ganz große Rolle in ihrem Verlag Das Wunderhorn. Angelika Andruchowitsch und Sie, Manfred Metzner, haben sich seit 1981 ja quasi in den Dienst dieser beiden gestellt. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war auch etwas Surreales. Wir hatten uns immer schon auch mit Surrealismus und französischer Literatur beschäftigt in den 70er Jahren. Ja, und dann lese ich eine Mitteilung, 6. Mai 1981, auf Einleitung des Institut Français spricht französischer Surrealist Philippe Supo über seine surrealistischen Malerfreunde. So, und dann sind wir dort zu dieser Veranstaltung gegangen und am Ende bin ich zu ihm, habe mich vorgestellt, habe gesagt, ich bin ein kleiner, junger Verleger. Wir haben festgestellt, dass ihre Texte nicht ins Deutsche übersetzt sind und wir würden gerne Verleger werden. Und er sprach ja sehr gut Deutsch und guckte mich an und sagte, aber junger Mann, das würde ich Ihnen nicht raten, weil alle meine deutschen Verleger in Konkurs gegangen sind. Aber wenn Sie sich nicht abhalten lassen wollen, kommen Sie nächste Woche nach Paris. Und das habe ich gemacht. Und daraus ist dann alles entstanden. Und wir konnten gleich mit der Philippe Supo Werkausgabe beginnen, weil eben Resupo schon alle Texte ins Deutsche übersetzt hatte. Und diese Freundschaft, die eben 1981 begann, dauerte eben mit Philippe bis zu seinem Tod am 12. März 1990 und bis zum Tod von Resupo am 12. März 1996.
Ein Füllhorn surrealistischer Literatur von André Breton, Philippe Supo und von Resupo, das findet sich im Verlag Das Wunderhorn. Manfred Metzner, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die magnetischen Felder heißt der eine Band, der ist in einer zweisprachigen deutsch-französischen Ausgabe erschienen, die 192 Seiten umfasst und 20,50 Euro kostet. Ein zweiter Band kostet 20 Euro, sind 65 Seiten, Titel Was blieb von unseren Leidenschaften von Philippe Supo. Beide Texte von Resupo übersetzt und eben bei Wunderhorn verlegt. Am 5. Januar dieses Jahres ist die österreichische Schriftstellerin Helena Adler gestorben. Sie wurde nur 40 Jahre alt. Mit wenigen Veröffentlichungen hat sie sich ihren ganz eigenen Platz in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gesichert. So brachial und gnadenlos schrieb sie über Österreich. Samuel Harman stellt einen Band mit drei Erzählungen vor, die sie kurz vor ihrem Tod beenden konnte. Miserere lautet der Titel.
In Miserere steckt Wut, Unglaube und Furor, vor allem aber Sprache. Sprache in allen Facetten und Registern, in allen Höhen und Tiefen. Mit ihrem zweiten Roman »Die Infantin trägt den Scheitel links« hatte sich die österreichische Autorin Helena Adler 2020 mit einer Wucht zu Wort gemeldet, die von Kritik und Lesern einhellig gefeiert wurde. Gegen den Kleingeist österreichischer Prägung, gegen die weltanschauliche Ödnis in der Provinz fand sie Worte, die in ihrer Schärfe und ihrem Humor eine literarische Emanzipation in Szene setzten, beharrlich in der Entlarvung, gnadenlos in ihrem Witz. Im Januar dieses Jahres ist die 1983 geborene Österreicherin nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 40 Jahren gestorben. Der posthum zusammengestellte Band Miserere versammelt drei ihrer Texte, die zwischen November 2022 und April 2023 entstanden sind. Auch hier gilt das Schreibprinzip, das ihre drei vorherigen Romane so einzigartig gemacht hat. Die Unerbittlichkeit, die einem entgegenschlägt, wenn man aus der Reihe tanzt, führt geradewegs zur eigenen Unerbittlichkeit, um sich zu schützen und zu behaupten, und zwar mit Hilfe von Sprache.
Am nächsten Morgen wird er von den Prangerschützen geweckt, die Schwarzpulver in ihre Rohre stopfen wie Viagra in ihre Münder. Die Dorfmädchen dirndeln mit ihren knisternden Trachten durch den feurigen Nebel, schürzen ihre Lippen und fallen in Schöße, wenn ihnen eine Strumpfwade zusagt. Je kräftiger die Wade, je stärker die Fessel am Fuß und die später an ihren Händen, desto mehr schwellen sie an.
Ein guter Lapp in Unterjoch, so heißt diese erste Geschichte, die von Josef handelt, einem Maurer, der, Zitat, versucht, sich eine eigene Biografie einzuzementieren. Es ist ein Unternehmen, das in dieser chauvinistischen Gemeinde ein Ding der Unmöglichkeit ist. Als bei ihm ein Gehirntumor diagnostiziert wird, schießt Josef jegliche Kompromisse in den Wind. Er, der Duckmäuserische, Angepasste und Stumme, leitet die, Zitat, Verpestung der Unterjocher ein. Es ist eine späte Rache, eine theatralisch absurde Genugtuung, um ein klein bisschen Freiheit ins unfreie Unterjoch zu spülen.
Ihre Füße bleiben stecken, als sie in den frischen Blitzbeton stapfen. Sie stecken fest, da, wo sie sind. Und schon drängen die Gärgase ein, und zwar aus der schwimmbadgroßen Jauchegrube, die unter dem Wirtshaus angelegt und heimlich seit vielen Jahren von allen Bauern gefüllt worden ist.
Mit der Erzählung Miserere, Melancholia hätte Helena Adler letztes Jahr an den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt teilnehmen sollen. Ihre Krankheit verhinderte dies kurzfristig. Es wäre sicherlich ein eindrücklicher, vehementer Auftritt geworden, auch weil Adler in dieser Erzählung ihr enormes Talent nach innen kehrt, ein Ich und dessen Dämonen in den Blick nimmt.
Wo auch immer er hinkam, hakte etwas und hinkte jemand. Er hinterließ Haare, Borsten, die ich mir eintrat, die mich aufstachelten, die aber abbrachen und in mir stecken blieben, sobald ich versuchte, sie herauszuziehen.
Er, das ist der Teufel der Trägheit. Die Todsünde aufs Papier zu bannen, das war der Auftrag, den Helena Adler für die Tiroler Volksschauspiele Telfs erhielt. Aber ihr Vorstellungsbombast, gepaart mit einer unbändig lustvollen Sprache, hieft Miserere Melancholia aus dem Auftragskorsett. In diesen Text stürzt man geradezu hinein. So dicht, dunkel und rasant spricht er von einem Lebens- und Körpergefühl zwischen Bedrückung und Zaudern, Belagerung und Kampf.
Ich setze dir die Trägheit meines Herzens entgegen. Was träge ist, ist widerständig. Was träge ist, ist unbeirrbar, eine Gerade. Mein Herz ist nicht krumm. Und die Trägheit ist auch die Widerstandskraft, die ein Körper, ich, einem von außen kommenden Bewegungsimpuls dir entgegensetzt.
Die Geschichten in Miserere sind nicht unter dem Eindruck von Adlers Krankheit entstanden, auch wenn Motive und Tonfall das nahelegen mögen. Es ist die Besonderheit dieser Literatur, dass sie die Welt zugleich an sich reißt und von sich weist, das Heile und das Kranke, das Leben und den Tod. Auf knappen 72 Seiten ist Helena Adlers wilde Sprachkunst ein letztes Mal zu bewundern.
Miserere ist bei Jung und Jung in Salzburg erschienen und kostet 16 Euro. Der libanesisch-palästinensische Schriftsteller Elias Kouri ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Er wurde 1948 in eine christliche Familie in Beirut geboren, wurde bekannt auch als Aktivist für die Rechte der Palästinenser. Fünf seiner Romane sind auf Deutsch erschienen. Elias Kouri war eine kraftvolle Stimme in den intellektuellen Debatten in der arabischen Welt. Seine Haltung zum Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober letztes Jahr war vielfach als israelfeindlich kritisiert worden. Morgen wird die Shortlist für den Deutschen Buchpreis bekannt gegeben. Wir berichten natürlich darüber hier im Büchermarkt. Jetzt kommt erstmal Wissenschaft im Brennpunkt mit einer Sendung über Glyphosat in Flüssen. Bis bald, sagt Dirk Fuhrig.